die Presse.
Flucht und Migration waren die bestimmenden Themen und Wahlmotive bei der vergangenen EU-Wahl. Dass davon vor allem die politische Rechte profitierte, die das Migrationsthema seit vielen Jahren am lautesten trommelt, kann wohl kaum jemand überrascht haben. Überraschend ist bei einem nüchternen Blick auf die Fakten aber vielleicht, dass die Zahl der Ankünfte dieses Jahr laut EU-Grenzschutzagentur Frontex bisher deutlich zurückgegangen ist. Jedenfalls wird das Migrationsthema ganz sicher auch den bevorstehenden Nationalratswahlkampf dominieren und damit löst das Thema Zuwanderung auch hier den Klimawandel ab, der bei der letzten Nationalratswahl 2019 ja Hochkonjunktur hatte und die Grünen in die Regierung buxierte. Mein Name ist David Freudenthaler. Sie hören Was wichtig ist, den täglichen Podcast der Presse. Und wir schauen uns heute an, wie diese beiden Themen, also Migration und der Klimawandel, zusammenspielen. Sowohl die politisch Linke als auch die Rechte schneiden sich diese beiden Metathemen so zusammen, wie sie am besten ihre Narrative daraus spinnen können. So funktioniert eben einmal Politik. Die Zeiten, in denen die Rechte den Klimawandel einfach geleugnet hat, die sind aber vorbei. So hat es die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Natascha Strobel kürzlich bei einem umstrittenen Vortrag über Rechtsextremismus beschrieben.
Der Grund für die Klimakrise ist menschengemacht, und zwar ist es die Überbevölkerung. Es gibt zu viele Menschen. Und zu viel sind immer die anderen, immer. Ja? Zu viel sind nie die, die den höchsten CO2-Ausstoß haben, sondern zu viel sind die, vor allem in den Ländern, wo Menschen mit schwarzer und brauner Hautfarbe leben. Die sind zu viel. Und das heißt, wenn die Klimakrise jetzt durchzieht, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und wenn das Mainstream wird, in den Kulturkämpfen der extremen Rechten, dann sind die Implikationen so schlimm.
Ja, so beschreibt Strobel also die rechte Erzählung zum Klimawandel. Und dann hat sie noch etwas gesagt, das sehr viele Menschen, vor allem auf Social Media, dann doch sehr irritiert hat.
Die offensiveren Ableitungen davon sind, man trägt aktiv dazu bei, dass Menschen gar nicht herkommen, dass diese Flurbereinigung, wie es dann heißt, stattfindet. Das heißt, das ist ein globales, transnationales, genozidales Projekt.
Ein globales, transnationales, genozidales Projekt also, das die internationale Rechte da vorantreiben will, das klingt für viele dann doch zu sehr nach Verschwörungstheorie und hat diese Woche die Wogen auf Twitter hochgehen lassen. Aber wie schaut's denn inhaltlich aus? Ist da auch irgendwas dran?
Tatsächlich wird diese Frage von Überbevölkerung sehr oft thematisiert, oft in einem sehr rassistischen, kann man sagen, xenophobischen Zusammenhang, ja, um eine Erklärung für manche von diesen Problemen zu finden. Also die sagen, es ist nicht unbedingt Klimafolgen, das schuld ist, sondern diese anderen Probleme, unter anderem Überbevölkerung. Also es spielt tatsächlich in deren Narrativen ein, aber leicht anders.
Diese Stimme, die Sie da gerade gehört haben, kommt von Sarah Nash. Sie forscht an der Universität für Weiterbildung Krems genau zu diesem Thema, also zu Klimamigration. Und sie hat auch untersucht, wie rechte Parteien mit dem Thema Klimawandel umgehen, zum Beispiel die deutsche AfD.
Die Narrativen rund um Klima und Migration oder Flucht spezifisch von rechten Parteien, die sind ganz, ganz spannend zu beobachten von wissenschaftlicher Seite aus. Eigentlich, weil eben, wie Sie gesagt haben, die entweder Klimawandel an sich anleugnen oder bezweifeln, wie ernst die Sache ist. Und das macht es natürlich schwierig, mit diesen Verbindungen zwischen Klima und Flucht oder Migration umzugehen. Ich habe aber tatsächlich eine Studie durchgeführt, wo ich die Narrativen von der deutschen Partei AfD angeschaut habe. Und die haben die Zusammenhänge zwischen Flucht und Klima als ein Konstrukt oder erfunden wahrgenommen und haben argumentiert, dass die von Grünen und AkademikerInnen benutzt werden, um eine Migrationsagenda der offenen Grenzen irgendwie durchzusetzen. Das fand ich eine sehr spannende Drehung von der ganzen Debatte. Also die haben es tatsächlich eben für deren Agenten benutzt.
Also nicht negiert den Klimawandel, sondern einfach in ihrem Interesse gedreht.
Genau. Eher gesagt, so diese Verbindung zwischen Klima und Migration ist es nicht so ernst, wie dargelegt wird. Es ist eher von den Grünen, von AkademikerInnen, von dieser Blase erfunden, nur weil die offenen Grenzen wollen. Die wollen diese Migrationsagenda auf jeden Preis durchsetzen. Und wir sind natürlich dagegen als AfD. Also das war eben die Narrative, die da ich gefunden habe.
Umgekehrt verwendet die politische Linke den Klimawandel für eine Art Drohkulisse, wonach sich in Zukunft noch viel, viel mehr Menschen aus ihren dann unbewohnbaren Regionen im demografischen Süden Richtung Europa aufmachen.
Mir macht es tatsächlich große Sorgen, wie oft in der Klimabewegung mit diesen Verbindungen zwischen Migration und Klima umgegangen wird. Sehr oft wird Migration irgendwie als Schreckgespenst im Raum gestellt, als Versuch anderer Parteien, unter anderem rechter Parteien, zum Klimaschutz zu überzeugen, dass die endlich mal vielleicht im Klimaschutz was machen. Wir sehen aber, dass das nicht erfolgreich ist. Man schafft es vielleicht, die Migrationsdebatte noch mehr zu erhitzen, aber es kommt nicht dann aus Schlussfolgerungen mehr Klimaschutz unbedingt raus, sondern vielleicht mehr Grenzschutz oder strengere Regelungen sowohl für irreguläre, aber auch reguläre Migration. Und das macht mich tatsächlich große Sorgen.
Das heißt, so wie die Linke in diesem Fall argumentiert und agiert, spielt es eher der Rechten in die Karten. Kann man das so zusammenfassen?
Natürlich machen das nicht alle so. Klar. Es gibt auch gute Beispiele, wie sehr viel Nuancen mit der Debatte umgegangen wird. Aber oft wird es, glaube ich, als hoffnungsvoller Hebel wahrgenommen von großen Teilen der Klimabewegung, die tatsächlich viel Klimaschutz erreichen wollen. Und das sehe ich eher kritisch.
So viel also zu den unterschiedlichen Weltbildern und wie diese versuchen, Klimawandel und Migration zusammenzudenken und auf ihre jeweilige ideologische Kernerzählung umzulegen. Und irgendwie zeigt sich da in der Verschiebung der gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, dass die Erzählung der Rechten aktuell mehr verfängt als jene der politisch Linken. Aber schauen wir uns jetzt noch an, von welchen Dimensionen wir hier denn eigentlich sprechen. Laut UNHCR waren 2023 weltweit 117 Millionen Menschen auf der Flucht. Gut 1 Million davon, also knapp 1%, haben vergangenes Jahr einen Asylantrag in Europa gestellt. Und jetzt heißt immer wieder, zu den heutigen Fluchtbewegungen werden in Zukunft auch Millionen Klimaflüchtlinge Richtung Europa aufbrechen, weil ihnen eben durch Hitze und Trockenheit die Lebensgrundlage in ihren Heimatländern genommen wird. Können Sie einmal vielleicht ganz kurz für uns umreißen, von welchen Dimensionen sprechen wir denn da?
Es ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen, von welchen Dimensionen wir reden, wenn wir um Klimawandel und Flucht bzw. Migration reden. Die Zahlen, die es gibt, sind oft auch falsch interpretiert worden. Also es gibt zum Beispiel eine Zahl von der Weltbank, dass bis 2050 216 Millionen Menschen so binnenbetriebene werden in gewisse Regionen wegen Klimafolgen. Das wird aber sehr oft als Zahl genommen für mögliche Fluchtbewegungen nach Europa zum Beispiel. Das ist einfach falsch. Es gibt auch tatsächlich keine sehr handfeste Prognosen, wie viele Menschen nach Europa kommen werden. Auf der einen Seite ist es sehr schwierig, Klimafolgen aus anderen Ursachen für Flucht auseinanderzunehmen, zu dividieren. Soziale, politische, historische, ökonomische Gründe spielen alle zusammen und folgen zu Entscheidungen, ob Menschen fliehen oder nicht. Also diese Klimakomponente rauszulesen, ist an sich sehr, sehr schwierig.
Für wie viele Menschen, die heute nach Europa kommen, ist denn jetzt Klima schon der Hauptfaktor? Kann man das ungefähr sagen?
Es ist sogar für heute schwierig zu sagen, wie viele Menschen wegen Klima nach Europa kommen. Die besten Zahlen, die es gibt, sind vom Internal Displacement Monitoring Center. Also man erkennt das vielleicht sogar vom Namen. Das geht nur um binnenvertriebene Menschen, die innerhalb von deren Nationalstaat von den Grenzen bleiben. In 2023 waren global 26,4 Millionen Menschen innerhalb von deren Landesgrenzen wegen Katastrophen, unter anderem wegen Klimafolgen vertrieben. Das heißt, wir sehen, dass es tatsächlich zunimmt, dass es ein Problem ist, dass Menschen aufgrund von Katastrophen, aber auch andere Klimafolgen durchaus deren Zuhause verlassen müssen. Aber es gibt keine Statistiken, die uns zeigen, wie viele über Landesgrenze hinaus sich bewegen.
Jetzt heißt es immer wieder, dass eben, Sie haben vorhin das Jahr 2050 angesprochen, dass bis dahin ganze Regionen eigentlich kaum noch bewohnbar sind, eben wegen Trockenheit, wegen Hitze, dass dort wegen längerer Dürrephasen die Ernte nicht mehr irgendwie eingetrieben werden kann. Wir kennen das eh alles. Jetzt frage ich mich, wo sollen denn diese Menschen hin? Jetzt haben Sie gesagt, wir sprechen eigentlich immer von Binnenflüchtlingen. Wenn allerdings auch das Nachbarland oder übernächste Land von einem, ja, nennen wir es unbelebbaren Zustand irgendwie betroffen ist, wird ja wohl oder übel langfristig, wird der Druck auch Richtung Europa steigen, oder?
Das kann natürlich durchaus sein. Ich kann aber auch nicht in die Zukunft sehen und kann das auch nicht mit Sicherheit sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es hier sehr, sehr komplex ist. Wir wissen aus der Migrationsforschung, dass die meisten Menschen, die wegen Klimafolgen ein neues Zuhause suchen müssen, eher in der Nähe bleiben. Also als erstes geht man vielleicht in das nächstgelegene Großstadt oder Hauptstadt, dann vielleicht in einem Nachbarland oder in der Region und nur dann über weitere Wege im Sinne von internationale Flucht oder Migration. Es gibt aber auch die Kehrtseite, die man sehr, sehr selten anspricht. Und das ist Menschen, die wegen Klimafolgen nicht weg können, die durch die schwere Klimafolgen eigentlich nicht weg können, diese Möglichkeiten nicht haben oder trotz Klimafolgen nicht weg wollen, weil die in deren Zuhause bleiben wollen. Also da spielt ganz, ganz viel zusammen und macht es ein sehr, sehr komplexes Thema.
Jetzt ist ja der Klimawandel an sich bisher kein anerkannter Fluchtgrund. Soll sich das in Zukunft ändern?
Ich würde das als sehr schwierig sehen. Auf der einen Seite, weil die Bewegungen von Menschen so unterschiedlich sein können. Manchmal schaut es durchaus wie eine traditionelle Flucht, zum Beispiel nach einem plötzlichen Auftreten der Katastrophe. Aber es gibt auch diese sehr schleichenden Prozesse, wo man durchaus planen kann, entscheiden kann, wo man hingeht oder zirkuläre Migration unternimmt, wo man vielleicht für kurze Zeit oder für eine Saison woanders hingeht, um Geld zu verdienen, aber doch langfristig in der Heimat zu bleiben. Und der Flüchtlingskonvention ist so spezifisch, dass diese unterschiedlichen Arten der Mobilität nicht abgedeckt wären damit. Ich würde da auch ein zweites Problem sehen, und das wäre, wenn wir diese Flüchtlingskonvention aufmachen würden oder versuchten, Änderungen reinzubringen, geht man ein großes Risiko ein, dass man diese Konvention vielleicht abschwächt. Also nicht das Ziel erreicht, was man hat, vielleicht eine neue Kategorie einzubinden, sondern dass man vielleicht eher abschwächt das, was wir schon haben.
Also Klimawandel nicht quasi mit reinnehmen in die Genfer Flüchtlingskonvention, nehme ich mit. Wie sollte man denn trotzdem als Weltgemeinschaft mit diesem Thema langfristig umgehen?
Ich glaube, es wird sehr viele unterschiedliche Zugänge brauchen, die auf unterschiedliche Gruppen zugeschnitten sind. Natürlich steht auf der ersten Stelle Klimaschutz, das brauchen wir. Es gibt noch viel, das wir unternehmen können, um Klimafolgen zu verhindern oder die schon auftreten, milder zu machen für die betroffenen Menschen, Menschen helfen, sich anzupassen an die Folgen, die es schon gibt. Das steht natürlich auf der ersten Stelle. Aber dann für Menschen, die tatsächlich fliehen oder entscheiden, woanders hinzugehen, kann man vielleicht regionale Abkommen überlegen. Man kann auch regelmäßige Visum vielleicht überlegen. Es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und meiner Meinung nach wird es irgendwie ein Puzzle von dieser unterschiedlichen Maßnahmen brauchen und nicht nur so diese eine große Konvention oder sowas ähnliches. Das andere, was ich in meiner Forschung letztens gesehen habe, ist, dass man zunehmend diese Verbindungen zwischen Klima und Migration in Entwicklungsstrategien sieht. Also diese entwicklungsstrategischen Dokumenten von nationalstaatlichen Regierungen in Europa, aber auch gekoppelt mit in diesem Versuch Migrationsprävention. Also oft kommt in diese Entwicklungsstrategien jetzt wirklich, dass wir irreguläre Migration verhindern wollen oder Migration aus ökonomischen Gründen nach Europa verhindern wollen. Und zunehmend wird Klimafolgen als eine von den Gründen, also für Migration da aufgelistet und so einem Ganzen in diese Dokumenten dargelegt. Also das ist auch vielleicht spannend, dass es entwicklungspolitisch auch so dargelegt wird.
Das sind dann auch so Migrationspakte, wie man sie jetzt zwischen der EU und Libyen zum Beispiel oder auch mit der Türkei gesehen haben.
Genau.
Und generell, so die Politikwissenschaftlerin Sarah Nash, würde es uns ganz gut tun, etwas anders über das Thema Migration nachzudenken.
Man sieht, wenn man in Europa über Flucht oder Migration redet, geht man immer davon aus, dass man über den globalen Süden redet oder Flucht oder Migration nach Europa von außerhalb. Aber mit zunehmenden Klimafolgen auch in Europa bin ich davon überzeugt, dass wir auch ähnliche Tendenzen innerhalb von Europa sehen. Wir benutzen aber andere Wörter, wenn wir darüber reden. Jemand zieht um, jemand zieht in ein neues Haus, das weiter weg ist vom Fluss vielleicht und so weiter und so fort. Wir geben es aber nicht dieser Wörter von Flucht und Migration und deswegen übersehen wir auch viel von diesen Thematik, von diesen Folgen, die wir auch spüren und trennen auch die Debatte. Für mich ist es sehr spannend, deswegen auch anzuschauen, wie diese Migrationsbewegungen, wie Flucht sich innerhalb von Europa darstellt im Kontext von Klimafolgen und auch zu studieren, anzuschauen, wie wir darüber reden.
Das heißt, wenn wir euch das Wording Migration bezeichnet, immer die anderen, unter Anführungszeichen, die dann zu uns wiederum kommen. Also es ist eine klare Separierung. Wenn wir jetzt wirklich den Klimawandel weiterdenken, sehen wir heute schon in Spanien oder in Südeuropa, dass es wirklich weite Landstriche auch gibt, die schon sehr, sehr trocken sind, wo Landwirtschaft zum großen Teil gar nicht mehr funktioniert. Sie haben auch bei uns angesprochen, eben, dass Leute aus Hochwasserregionen ziehen. Wie wird es denn da in Europa im Jahr 2015 ausschauen? Kann man sich da vielleicht auch darauf einstellen, dass es Migrationsbewegungen unter Anführungszeichen von Südeuropa Richtung Norden gibt?
Das weiß ich tatsächlich nicht, wie das ausschauen wird. Wir fangen aber bald mit der Studie genau dazu an, von der EASA, von der United Nations University in Bonn und die Universität für Weiter über den Krems. Also hoffentlich können wir bald mehr dazu sagen. Ich finde aber, es ist unheimlich wichtig, dass wir anfangen, das auch hier zu Hause in Europa anzuschauen. Und vielleicht reden wir dann ganz anders über das ganze Themenkomplex.
Liebe Frau Nesch, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das war die Politikwissenschaftlerin Sarah Nesch von der Universität für Weiterbildung Krems. Ich hoffe, wir konnten heute ein wenig Licht in das schwierige Zusammenspiel von Klimawandel und Flucht bringen und wie die politischen Parteien diese Themen für sich instrumentalisieren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne 5 Sterne in der Podcast-App Ihres Vertrauens und lassen Sie uns am besten auch gleich eine schriftliche Bewertung da. Und auch für sonstiges Feedback oder Kritik sind wir natürlich immer dankbar. Gerne her damit unter podcast@diepresse.com. Und falls Sie es nicht ohnehin schon tun, folgen Sie doch gerne unserem Podcast-Kanal Was wichtig ist, dann bekommen Sie die aktuellste Folge immer automatisch auf Ihr Handy. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören, ciao, schönes Wochenende und machen Sie das Beste draus.